Preis dem Herrn, liebe Geschwister. Ich bin heute auch Gott von Herzen dankbar, dass ich auch diesen Tag heute noch erleben darf, dass ich auch im Kreise der Geschwister sein kann und auch diese schönen Lieder, was wir gerade gesungen haben, singen darf. Und ich bin auch dankbar, dass er auch für mich sein teures Blut vergossen hat, dass ich auch teilhaftig sein kann, ja, seines Erlösungsplaners und dass ich auch sein Werkzeug sein darf und auch mein Leben so auch in seine Hände geben darf. Ja, es ist doch eine Gnade von Gott. Auch dafür möchte ich ihm von Herzen danken, dass er auch die letzte Woche behütet, bewahrt hat. Auch uns alle erhalten hat, die heute hier sind. Und das ist doch Gnade von Gott. Es ist nicht einfach so selbstverständlich. Und wie wir gerade eben auch gesungen haben in diesem Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Liebe Seele, ich möchte einfach so anfangen. Hast du diesen Frieden mit Gott? Wenn auch wir in die Versammlung kommen, wir halten Andachten, wir sind aktiv, aber diesen Frieden im Gott, diesen Frieden im Herzen muss ein jeder haben. Er muss diese Gewissheit haben, ja, ich habe diesen Frieden mit Gott. Ja, ich habe diesen Frieden, ich habe diese Verbindung zu meinem lebendigen Vater. Und dass Jesus Christus mein Herz erneuert hat, Jesus Christus mir alles vergeben hat. Und wie der Liederdichter hier auch sagt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Auch in den Prüfungen, auch in den Umständen des Lebens, die uns nicht gefallen, wir singen können, mir ist wohl in dem Herrn. Im dritten Vers sagt er, die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Pein. Meine Seele lobpreiset den Herrn. Nun lebe ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Liebe Geschwister, diese Worte, die hier auch dieser Liederdichter ausspricht, er spricht es aus Erfahrung und ich glaube auch, sollten wir jeder uns so prüfen, habe ich diesen Frieden, diesen völligen Frieden mit Gott. Und wann können wir den Frieden Gottes in unserem Herzen besitzen? Wann können wir den haben? Wie können wir es erfahren? Wie können wir so sicher sein, dass wir diesen Frieden im Herzen mit Gott haben? Ich habe auch die letzte Zeit, wir waren ja auch die letzte Woche, vorletzte Wochenende, ja, oder letztes Wochenende, waren wir auch unterwegs mit Familientreffen, ja, und da hatten wir auch so ein Thema gehabt, auch wo wir uns geistlich unterhalten haben. Was mir auch so nachging und ich mir so Gedanken darüber machte, ja, man kennt ja vieles, man weiß auch vieles. Aber wenn man so in ein Thema sich hineinversetzt oder auch damit sich befasst und immer tiefer so in der Bibel nachforscht, auch die Bibelstelle nachschlagt, dann merkt man einfach auch, wie oft wir so vielleicht als Menschen auch so aufpassen müssen, dass wir diesen Frieden auch mit dem Herrn bewahren. Und Apostel Paulus schreibt, und damit möchte ich beginnen, Apostelgeschichte 24, Vers 16. Da hatten wir auch dieses Thema so auseinandergenommen, sage ich mal, oder auch betrachtet. Er sagt hier im Kapitel 24, Apostelgeschichte, Vers 16. Dabei aber übe ich mich zu haben, ein unverletztes Gewissen, allenthalben gegen Gott und die Menschen. Apostel Paulus schreibt hier, oder man kann so sagen, er gibt ein Zeugnis von sich selbst. Ja, er steht hier von dem Landpfleger Felix und verantwortet sich vor ihm und versucht ihm auch das Evangelium nahebringen. Und dann sagt er hier diesen Satz, ja, dabei aber übe ich mich. Wir sollten uns üben. Und diese Übung gerade, diese Übung ist wichtig. Ja? Unser Gewissen, das uns vielleicht auch anklagt. Und wiederum haben wir heute gehört, mit welchen Gedanken oder wie stimme ich mein Gewissen? Nach was? Nach welchen Kriterien? Nach welchen Geboten oder Satzungen? Wenn ich mein Gewissen versuche, nach meinem Gutdünken, nachdem wie der Mensch einfach so denkt, einfach zu richten, dann geht er oft in die Irre. Er versucht, sein Gewissen auch oft zu verstummen. Er versucht, das Gewissen einfach zu schlagen. Er versucht, das Gewissen, was Gott eigentlich so eingebaut hat in den Menschen, ja, man kann sagen, naja, einer hat vielleicht ein größeres Gewissen, der andere vielleicht weniger, wie auch immer. Aber Gott hat allen so dieses Gleiche gegeben. Ja? Und wenn wir aufwachsen, wie auch im Alten Testament wir sehen, schon auch die ersten Menschen, Adam und Eva, ja? Sobald Gott ihnen ein Gebot gegeben hat, ein einziges Gebot, sie sollen von diesem Baum nicht essen. Ein einziges Gebot. Sie mussten sich ja von nichts groß absagen. Gerade nur von diesem einen Baum. Alles durften sie genießen. Aber seht mal hier, gerade hier ist dieser Punkt, wo wir sehen, dass die Schlange kam, der Versucher kam und sagte und stellte dieses Gebot unter Frage, ist es auch wirklich so? Und Eva hat nachgegeben und hat es sich überlegt, ja, sie hat es gesehen, dieser Baum ist, unterscheidet sich irgendwo von den anderen Bäumen und es gelüstete sie, diese Lust im Herzen. Sie wollte von dieser Frucht genießen. Und hier geschieht irgendetwas, wo wir merken, dass der Mensch seine eigene Entscheidung trifft und sagt, er geht gegen das Gesetz. Und wir sehen, sie haben es gemacht. Eva nahm und aß davon und gab es Adam. Und gleich danach bekamen sie ein ganz schlechtes Gewissen. Warum? Weil sie versteckten sich. Ja? Dieses Bewusstsein kam, wir haben irgendwas getan, was Gott nicht gefällig war. Und wir sehen ja auch, heute in der Einleitung wurde ja vom Eli gesprochen und von Samuel, wie er so auch zum Propheten berufen wurde und wie Gott ihn gerufen hat. Eli, ja, zuerst Samuel, ja, wurde gerufen und er kam zu Eli und sagte, ja, was ist denn das für eine Stimme? Und später sehen wir, Samuel hat sich in dem geübt und hat die Stimme Gottes später ganz leicht erkennen können und hat sie dann auch dementsprechend auch sein Gewissen gestimmt und so auch gehandelt. Und in den Augen Gottes war er ja unsträflich in dem Sinn und hat sich auch Gott ganz ergeben dadurch. Ja. Vor allem auch seine Mutter, die versprochen hat, diesen einzigen Sohn, der sie bekommen hat, Gott zu weihen. Auch hier sehen wir, auch die Mutter war so ergeben Gott gegenüber, dieses Versprechen zu brechen war für sie ganz schlimm. Trotz allen mütterlichen vielleicht Gefühlen oder Neigungen, die Liebe zu diesem Sohn, der einzige, Gott hat ihr Gebet erhört und jetzt soll ich diesen Sohn Gott geben, ein Opfer bringen. Ja? Und sie hat es ja nach dem, wie sie gehandelt hat, sie hat die Furcht vor Gott, sie hat Versprechen gegeben, sie hat es auch gehalten. Sie hat dieses Opfer gebracht. Und wir sehen auch Apostel Paulus in seinen ganzen Handlungen, richtete er sein Gewissen nach dem, erstens sehen wir, er spricht hier im 23. Kapitel, im ersten Vers, Apostelgeschichte sagte, Paulus aber sah den Rat an, also wo er Verantwortung trug, ja, bei den Hohepriester, wo sie ihn gefangen genommen haben. Er sah den Rat an und sagte, Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen gewandelt vor Gott bis auf diesen Tag. Ja, er war im Gesetz Mose unsträflich. Sein Gewissen war auf dieses Gebot Mose ausgerichtet. Er hat sich darin geübt und war in diesem Gebot unsträflich. Auch hier spricht er im 24. Kapitel im 16. Vers. Dabei aber übe ich mich wiederum in dem neuen Gesetz Christi. Hat er sich so geübt, dass er versucht hat, ein unverletztes Gewissen zu haben. Man könnte ja natürlich noch einige Verse anführen. Ich möchte jetzt einfach weitergehen und einfach mal auch über das Gewissen reden, wo Gott uns so eingeschärft hat und nicht nur eingeschärft, sondern auch jedem Menschen ins Herz gegeben. Die Frage ist nur, an jeden Einzelnen. Wie präge ich mein Gewissen? Mit welchen Gedanken gehe ich um? Was ist mir wichtig? Diesen Satz hat bestimmt jeder schon gehört. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Manch einer wurde schon vom Gewissensbissen geplagt oder steckte gar in einem Gewissenskonflikt. Das Gewissen ist also allgegenwärtig, doch was ist das Gewissen? Das Gewissen ist eine angeborene Fähigkeit, Recht und Unrecht beurteilen zu können. Das Gewissen ermahnt uns, das zu tun, was wir für recht halten. Und es hält uns davon zurück, das zu tun, was wir für unrecht halten. Also das Gewissen ist gemeinsames Wissen mit sich selbst. Das heißt, unser Gewissen kennt unsere innere Beweggründe. Das Innere. Wir können jetzt vielleicht fromm und gerecht vor den Menschen erscheinen und vielleicht hier auch uns gut benehmen. Aber im Alltag, wo uns die Geschwister nicht sehen, wo wir in der Schule sind, wo wir auf der Arbeit sind, wo wir alleine unterwegs sind, weiß keiner, nur der eine, der liebe Gott. Er kennt unser Herz, das heißt auch unser Gewissen, wie es geschärft wird, auf was es ausgerichtet ist. Auf menschliches Denken oder auf Gottes Gebote. Das Gewissen geht über den Verstand und den Intellekt hinaus. Wir mögen zwar versuchen, uns selbst in unserem eigenen Denken zu rechtfertigen, aber ein verletztes Gewissen lässt sich nicht so leicht überzeugen. Ja, wir mögen auch unser Gewissen vielleicht irgendwo stillen und das Eingeprägte. Wir wissen ja auch selbst, wenn wir im Land hier in Deutschland leben, es gibt Gebote, es gibt Gesetze. Ja? Wenn wir ein Gebot oder ein Gesetz übertreten haben, dann werden wir dafür bestraft. Und diese Gebote und Gesetze, was wir jetzt auch hier in Deutschland haben, sie sind ja verankert im Prinzip, wenn man sie überprüft, nach dem Wort Gottes. Das Christentum im Allgemeinen hat eigentlich das Denken der Menschen verändert. Die Menschen, sollte ja eigentlich so sein, wenn sie nach ihrem Gewissen handeln würden, dann würden sie den anderen nicht übervorteilen, dem anderen nichts Schlechtes tun, ja, so wie es in der Gesellschaft eigentlich gehandelt werden sollte. Nur oft wird das Gewissen, wie schon im Alten Testament, wir lesen, belastet, man beruhigt es, man möchte diesen Egoismus, was in unserem Herzen ist, gerade das eigene Ich, das nimmt überhand und belastet unser Gewissen mit angeborenen Sünden. Ja? Wie Hass, Neid, Zorn und dergleichen. Ja, den anderen vielleicht übervorteilen. Das alles belastet unser Gewissen. Wir wissen es, aber Apostel Paulus sagt auch, wo er unter diesem alten Bund war, gejocht sozusagen, er konnte nicht anders. Er versuchte anders zu sein, aber diese fleischliche Natur des Menschen lässt es oft nicht zu bekennen, zu sagen, ehrlich zu sein. Ja? Man möchte ja sich schützen. Man möchte ja nicht einfach schlecht vor dem anderen dazustehen. Das ist, und das Gewissen mahnt uns, und der Mensch entschuldigt sich und sagt, naja, ich habe zwar gelogen, aber das war vielleicht eine Notlüge. Ich war einfach in so einer Situation. Ich war unfreundlich, ja, es ist doch zu Recht. Der war ja zu mir auch unfreundlich. Das Wort Gottes sagt aber ganz was anderes. Wenn wir lesen, dass wir den Nächsten höher achten sollen, den Nächsten lieben sollen wie sich selbst, heißt, wir tun nichts Schlimmes. Wir richten unser Gesetz, unser Wissen oder unser Gewissen, ja, richten wir nach dem Wort Gottes. Haben wir jemanden verletzt? Haben wir jemanden übervorteilt, ohne dass wir vielleicht so in dem Moment bewusst waren? Dann bringen wir das in Ordnung. Wir gehen hin und das ist die Liebe Gottes, wenn sie in unser Herz ausgegossen wird. Und wir haben auch noch Philosophen, die meinten, dieses Gewissen, das Gott eingebaut hat, ist was ganz Böses. Weil die Aussprache von einem Philosoph, Friedrich Nietzsche, das Gewissen ist die tiefste Erkrankung des Menschen. Deshalb weg mit dem Wahn vom Schuld und Gewissen. Und wiederum hier, der Adolf Hitler meinte, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Ich befreie den Menschen von der schmutzigen und erniedrigsten Selbstpeinigung. Ja, so eine vielleicht auch Selbstbefriedigung in dem Sinn. Er hat sein Gewissen, was er getan hat, natürlich. Wir wissen ja, wie viel er auf dem Gewissen hat, wie viele Menschenleben. Und indem, dass man es verstummen lässt, versucht man dann mit verschiedenen Methoden, der Mensch so logisch denkend, ja, es ist vielleicht eine jüdische Erfindung, es ist menschlich gewesen. Nein, dieses Gewissen ist von Gott gegeben. Und heutzutage sehen wir auch in unserer Gesellschaft, wenn wir auch in der Schule betrachten, die Kinder, sie werden oft von ihrem Gewissen, was dem Menschen eingegeben ist, ja, auch Schamgefühle zum Beispiel, abzuüben sozusagen. Man sagt, das ist nicht so schlimm, wenn ein Mensch, man muss diese Schamgefühle, man muss dieses Gewissen in dem Sinn, man macht sich Gewissen, ja, wenn der Mensch sich irgendwie entblößt vor dem anderen. Und das ist oft in den jungen Jahren bei den Kindern, man merkt es auch so mit 12, 13, 14, vielleicht auch noch früher, fängt dieses Schamgefühl an. Ja? Man schämt sich vor dem anderen Geschlecht, sich umzuziehen. Und das ist im Prinzip richtig. Das hat Gott so eingegeben. Und das soll auch geprägt werden, diese Keuschheit des Menschen. Ja? Später können wir das ja vielleicht in dem Gesetz und Geboten Gottes betrachten, die Gott auch in der Bibel verankert hat. Aber der Mensch möchte das abgewöhnen. Er möchte das wegdenken, er möchte das wegräumen. Und das haben wir auch heutzutage, wenn man das wegräumt, haben wir eine falsche Einstellung in der Gesellschaft. Welche falsche Einstellung? Ja, man wechselt die Partner wie Kleidung. Wenn man jemand was Böses gemacht hat, ist ja nicht schlimm. Du bist einfach so. So wird einem gesagt, du musst dich nicht verändern, bleib einfach, wie du bist. Deshalb kann das Gewissen auch abstumpfen. Man kann dieses Gewissen auch mit diesen Dingen, was ich erwähnt habe, man kann ja noch viel mehr erwähnen, auch in unserem alltäglichen Leben, ja, abgewöhnen, auch den Kindern einfach sagen, es ist nicht so schlimm, macht ihr da keine Gedanken. Aber liebe Geschwister, diese Handlungen, alles was wir tun und wenn wir auch gegen das Wort Gottes handeln, werden wir Verantwortung tragen müssen vor dem lebendigen Gott. Und Gottes Plan des Menschen, Gottes Plan war es ja, den Menschen von diesem bösen Gewissen, was er so in seinem Dichten und Trachten, sagt Apostel Paulus, sondern der Psalmist sagt, das Dichten und Trachten des Menschen, ja, ist böse von seiner Jugend auf. Das hat Gott gesagt, nicht der Psalmist. Gott hat es gesehen, wo er auch die Welt vernichtet hat. Er hat ja auch die Menschen, nur die 8 Seelen, Noah und seine Familie wurde errettet. Und hat Gott bei sich selbst gesagt, das Dichten und Trachten des Menschen, diese Sünde, sie ist unbegrenzt. Ja, der Mensch in seinem Denken, in seinem kann ja vieles erarbeiten sozusagen und in vielen Hinsichten auch sündhaft handeln. Und das ist das Problem, diese Sünde, die der Mensch durch diese fleischliche Natur verübt, für das müssen wir Rechenschaft geben. Und Gott hat einen Plan ersehen, er hat Jesus gesandt, den Sohn Gottes, um dieses Gewissen zu reinigen, dass dieses böse Gewissen möchte weggenommen werden. Und dass wir auch nicht von diesem bösen Gewissen geplagt werden. Manch einer, der vielleicht noch keinen Frieden mit Gott hat, aber Gott zu ihm redet und er schlägt dieses Gewissen und verstummt es in sich. Es kommt immer wieder zum Vorschein. Gott mahnt immer wieder durch das Wort Gottes, durch die Predigten, wenn wir auch irgendwo auch sind oder was hören und wir werden ermahnt und wir dieses Gewissen schlagen und lassen es nicht zu, dass der Geist Gottes zu uns redet, dann verstummt auch und man kann sagen, in gewisser Zeit kann es verstummen. Aber wir sehen, dass wenn wir vor Gott treten werden, wird dieses Gewissen auch in dem Sinn, das ist so wie ein auch, man kann sagen, so wie eine, wo alles gespeichert wird, ja, kann man so sagen, in unserem Herzen. Und Gott weiß ja, was wir auch vielleicht vor 30 Jahren gemacht haben, was wir vor 40 Jahren gemacht haben. Es wird alles vor ihm offenbar werden. Es wird nichts vor ihm verborgen sein. Und hier schreibt der Schreiber auch, das Gewissen wird zwar manchmal als defekt angesehen, der den Menschen in Selbstbewusstsein raubt. Das Gewissen ist jedoch weder Defekt noch Störung. Es ist vielmehr die Möglichkeit, unsere eigene Schuld verspüren zu können. Ein enormes Geschenk Gottes. Gott hat jedem Menschen ein Gewissen gegeben, das ihn wegen ganz bestimmten unrechten Dingen anklagt. Und so eine Aussage hier auch, es ist das Protokoll, das unser Tun in allen Einzelheiten registriert. Geschrieben mit eisernen Griffeln und auf die Tafel des Herzens gegraben. Es ist der Ankläger, der Klagen gegen uns führt, wenn wir schuldig sind. Und es ist der Verteidiger, der uns in unserer Unschuld zur Seite steht. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihrem Herzen geschrieben ist, denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Also das ist auch ein gewisser Speicher sozusagen, der alles speichert, was wir in unserem Leben auch tun. Und wenn wir in Kolosser 3 betrachten, lasst uns mal kurz betrachten, Kolosser 3, und so vergleichen auch, dass unser Gewissen möchte doch geschärft werden nach dem Wort Gottes. Warum? Weil wir werden auch gerichtet werden nach dem Wort Gottes. Und nicht, wie wir es vielleicht so auslegen oder wie wir es vielleicht so gerade so gut dünken, nein, sondern wie wir uns in unserem Leben stimmen, wie wir uns Entscheidungen treffen oder entscheiden, ich will dem Heiland dienen, ich will seinem Wege nachfolgen. Ich möchte rein sein von dem bösen Gewissen. Und diese Reinigung geschieht dadurch, das, was wir gemacht haben und uns das anklagt, und wir vor Gott kommen und hinknien und bitten um Vergebung, Herr, vergib uns. Egal wie moralisch gut wir sind, egal wie vielleicht wir moralisch gut erzogen sind, auch von unserer Jugend auf, aber diesen Schritt nicht gemacht haben, um Vergebung zu bitten für die begangenen Sünden, die uns anklagen oft, und wir es vielleicht weggewischt haben und vielleicht verdrängt haben und diese Anklagen vielleicht auf Seite geschoben haben. Trotz allem bleibt eine Schuld zwischen Gott und uns. Und diese Schuld kann nur gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir vor ihm kommen, wie Jesus gesagt hat, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, der Mensch sieht, er hat keinen anderen Ausweg. Er muss diesen Weg gehen. Er muss Vergebung bitten bei Gott. Und wenn er Unrecht getan hat bei den Menschen, deshalb hat Apostel Paulus auch gesagt, ich übe mich zu halten, ein gutes Gewissen bei Gott und Menschen. Wenn ich jemand Unrecht gemacht habe in meinem sündigen Zustand, dann soll ich das ins Reine bringen. Ja? Oft ist der Fehler, dass wir bei Gott um Vergebung bitten, aber bei den Menschen nicht. Dann bleibt die Schuld offen. Und das belastet unser Gewissen. Und es wird nicht vergeben, wenn es nicht bei den Menschen gereinigt wird. Wenn es möglich ist, zu bereinigen. Ja? Wir haben gehört, dass Zeugnisse von Geschwistern, die in ihrem unerlösten Zustand Dinge geklaut haben vom Geschäft. Mit der Bekehrung hat Gott es ihnen offenbart. Ja, der Gang war schwer dorthin und bekennen und sagen, vielleicht gibt es die Leute schon nicht mehr. Aber um dieses Gewissen zu stillen und frei zu werden, haben die Menschen diesen Weg gemacht, sind gegangen, haben um Vergebung gebeten und die Leute oft waren baff, ja, haben es alles ins Reine gebracht, auch zurückgezahlt, wenn sie einen Schaden angerichtet haben. Seht mal, von diesem Gewissen sich zu reinigen, ist eine Pflicht eines jeden Christen. Und Apostel Paulus schreibt an die Kolosser, er hat es erkannt, dass dieses böse Gewissen bringt der Mensch so weit, dass oft auch manche Menschen ja, sich das Leben genommen haben, weil sie gedacht haben, für mich gibt es keine Vergebung. Wenn wir nur das Beispiel von Judas anschauen. Er hat Jesus verraten sozusagen und als er gesehen hat, dass Jesus diesen Weg gehen muss und dass sie ihn gegriffen haben, ging er hin, hat diese 30 Silberlinge in den Tempel geworfen und hat gesagt, ich habe ein unschuldiges Blut vergossen. Seht mal diese Erkenntnis. Aber hätte Jesus ihm nicht vergeben? Natürlich. Aber Judas sah hier keinen anderen Ausweg. Er ging einfach und erhängte sich. Das war man kann sagen, so dieses Ende von dem, was so Gewissen auch vielleicht auch der Teufel in dem Sinn sagt vielleicht und bringt. Es gibt keine Vergebung, ja? Aber wenn wir ihm Gehör geben, wenn wir denken, es gibt keine Vergebung, doch, es gibt. Egal, was wir angerichtet haben, egal, was geschehen ist, Jesus vergibt allen. Wenn wir reumütig kommen und vor ihm in Demut fallen, vergibt Jesus uns auch. Und seht mal, Apostel Paulus schreibt hier an die Kolosser Folgendes. Vom ersten Vers, Kapitel 3. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzend zu der Rechte Gottes. Hier dieser Satz sagt sehr viel. Sagt sehr viel, dass wenn wir mit Christen auferstanden sind, wir, die wir bekennen, Christen zu sein, so suchet, was droben ist. Was der Wille Gottes ist, in anderen Worten. Da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Hier fängt dieses Leben eines Christen an. Dass er fängt an, anders denken. Er geht einen ganz anderen Weg. Er entscheidet sich für Jesus Christus. Er möchte dieses Opfer bringen, um jeden Preis. Und dadurch schärft er sein Gewissen. Er möchte wissen, was möchte Gott von mir haben. Er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Also, was treibt einen Christen? Er möchte den Willen Gottes, er möchte diesen Frieden im Herzen beibehalten. Ja? Lösen wir uns von diesem bösen Gewissen, bringen wir vor Gott und Menschen alles ins Reine, dann erfahren wir diesen Frieden mit Gott. Machen wir das nicht, dann haben wir diese Unruhe in uns. Und wenn auch wir diesen christlichen Weg gehen und uns Schwierigkeiten entgegenkommen, wo er sagt auch später hier, im 5. Vers sagt er weiter, so tötet nur eure Glieder, die auf Erden sind. Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und der Geiz, welcher ist Abgötterei. Ja, wir können auch das so gleichgültig vielleicht lesen und sagen, naja, das habe ich doch gar nicht. Nein, doch. Prüfe mal dein Leben durch. Geh mal jeden Tag mit dieser Gesinnung ins christliche Leben. Wenn du vor Schwierigkeiten, Problemen stehst, wenn deine Nächsten, ob das auf der Arbeit ist, in der Schule, Böses gegen dich hegen, wenn sie böse gegen dich sind, ja, erweise da diese Liebe Gottes. Er zeige, dass dein Gewissen rein bleibt, dass du sie nicht scharf anfährst, dass du vielleicht nicht sie vielleicht beschimpfst oder noch was. Und wenn das geschieht, möchte ich auch so, wenn auch das geschieht, dann mahnt uns das Gewissen, weil wir haben unser Leben Gott übergeben. Gott regiert unser Leben. Der Geist Gottes ist in unserem Herzen und mahnt uns, geh, bring es in Ordnung. Haben wir dieses nicht? Wir können auch in Kleinigkeiten, meint man. Aber man war unfreundlich. Man merkt es. Der andere ist betrübt. Und ich kann auch so mich beschwichtigen und sagen, nö, ist doch mir egal. Das ist sein Problem. So macht die Welt. Sie merkt es gar nicht. Aber der Geist Gottes ist anders. Der Teufel sagt, ist nicht so schlimm, der ist selber schuld. Er soll selber gucken, wie er zurechtkommt. Es geschieht ihm recht. Das Gewissen sagt, mahnt, aber man schlägt es, man will sich ja in dem befreien und den leichteren Weg gehen. Der schwierige Weg ist, Gott bitten um Kraft, dahin gehen und sagen, vergib mir bitte, vergib mein Vergehen. Ich war hier unfreundlich, ich habe hier vielleicht auch Unwahrheit gesprochen oder was auch immer. Und diese Handlung versetzt uns wieder in diesen Zustand des Friedens mit Gott und dem Menschen. Wenn wir es ins Reine bringen. Er sagt, gerade um diese Dinge willen, im 6. Vers sagt er, um welches Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchem auch ihr weiland gewandelt habt, da ihr darin lebtet. Nun aber leget alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Oder er sagt in Epheser 4 auch Narrenteidigen, vielleicht auch Witze, dreckige Witze und dergleichen. Und man merkt, wenn man in dieser, in so einer Gesellschaft ist, wo es gepflegt wird und wir machen mit, spricht oft der Geist Gottes auch zu uns und sagt, du hast hier nicht richtig gehandelt. Dann sollten wir es auch in Ordnung bringen. Er sagt, lüget nicht untereinander, ziehet den alten Menschen mit seinen Werken aus. Gerade dieses böse Gewissen, diesen alten Menschen sollen wir ausziehen, aus unserem Herzen, durch die Kraft des Geistes. Deshalb gibt es auch diese Salbung des Geistes, wo auch das Wort Gottes spricht. Wir sollen uns ganz Gott weihen. Wir sollen uns ganz Gott ergeben, dass der Geist Gottes möchte unser Herz füllen und uns auch diese Kraft geben, gegen den alten Menschen, ja, gegen die alte Natur siegreich zu sein, dass wir nicht abfallen von diesem Glauben. Und zieht den Neuen an, sagt er. Welcher ist dieser Neue? Wenn wir uns üben in dem und sozusagen diese Kraft anlegen, um diesen neuen Menschen zu haben, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Also nach dem Bild Jesu Christi oder nach dem Bild Gottes, dass wir auch hier schon auf dieser Erde dieses Bild verkörpern können, wenn wir ein reines Gewissen haben. Also diese Freiheit von dem bösen Gewissen sagt uns auch, wo Jesus sagt auch, kommt her zu mir, alle ihr müßig und beladen seid. Ja, das ist eine Befreiung, zu Jesus zu kommen und sich zu befreien. Und er sagt in 1. Johannes 1, Vers 9 noch, Apostel Johannes spricht hier auch, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Gerade diese Untugend, liebe Geschwister, dieses böse Gewissen, das geschärft wird durch das Wort Gottes. Lassen wir uns schärfen, geben wir wirklich Raum dem Geist Gottes in unserem Herzen wirken und arbeiten, dass wir nicht vernachlässigen, auch oft vielleicht die Gemeinschaft vernachlässigen, vielleicht auch das Wort Gottes zu lesen vernachlässigen, vernachlässigen auch das Gebet, das Innige. Und der Geist Gottes mahnt uns, tu das, mach das. Und wir entschuldigen uns oft. Ja, es gibt unterschiedliche Entschuldigungen, liebe Geschwister, aber diesen Entschuldigungen sollen wir widerstehen, wir sollen sie überprüfen und sie nach dem Wort Gottes stimmen. Ja, wenn es geht um das Gebet, ja, wo Jesus sagt, betet ohne Unterlass. Das ist ein Gesetz, das ist ein Gebot für uns, damit wir bestehen können. Wenn wir uns aber begnügen und sagen, naja, für mich persönlich reicht es doch morgens und abends einmal, das reicht doch. Aber wie meint er das, betet ohne Unterlass? Auch gerade in diesen Dingen, wenn wir auf der Arbeit sind, in der Schule, kommen solche Probleme, Schwierigkeiten mit unseren Klassenkameraden oder vielleicht auch mit uns Arbeitskollegen, dass wir im innersten Gebet auch flehen, innerlich, Herr, gib mir Weisheit gerade, es so zu tun. Mit meinem Partner zum Beispiel, auch wenn wir zu Hause sind und diese Liebe beweisen müssen und ausleben müssen, was heißt, auch liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beweise es. Nicht nur mit Worten, ja Schatz, ich liebe dich. Nein, es ist nicht alles gesagt, sondern ich beweise es im alltäglichen Leben. Und deshalb sagt Apostel Paulus hier auch weiter, Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an als die Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Lassen wir das Wort in uns wirken? Nehmen wir es auf, als es für mich gesagt wurde? Ja, wir haben es heute Morgen gehört, auch am Anfang. Hören wir die Gebote und Gesetze, die in unserem Herzen sagen? Und wir persönlich, liebe Geschwister, jeder, der in christlichen Familien aufgewachsen ist, ist so schon moralisch auch geschärft auf dieses Wort Gottes, weil die Eltern, die unter der Furcht Gottes leben und dieses Gebot erfüllen, geben es den Kindern sozusagen von der Wiege auf. Heißt aber nicht, dass wenn wir in Gemeinde aufwachsen, wir müssen uns nicht bekehren, wir müssen keine Umkehr machen. Doch, ja, wir wachsen in die Gemeinde Gottes nicht hinein. Nur durch die Wiedergeburt werden wir Kinder Gottes. Ja, ein Kind wird man nicht, wenn man sich nur zu einer Familie bekennt. Ja, sondern ein Kind, wenn man in diese Familie hineingeboren wird. Dann gehört man zu dieser Familie Gottes. Und so ist es auch mit Gott. Und dieses Gewissen, liebe Geschwister, sollen wir schärfen. Er sagt hier noch einen Gedanken vielleicht auch mit dem Schärfen, mit dem Wort Gottes. Das Gewissen hat Zugang zu allen unseren geheimen Gedanken und Motiven. Das ist gerade das. Ja? Dieses Gewissen erkennt uns von innen. Ja? Deshalb ist es ein objektiver Zeuge, als irgend sonst ein äußerlicher Beobachter. Wir können von außen sagen, ja, bist du Kind Gottes oder bist du nicht? Ja, er zieht sich ordentlich an, er benimmt sich dementsprechend. Aber es ist nicht das Zeugnis. Das Zeugnis gibt uns unser Gewissen. Durch den Geist Gottes, ja, sind wir Kinder Gottes oder sind wir nicht? Wer ein anklagendes Gewissen zu unterdrücken sucht, um die falschen Zusicherungen eines menschlichen Beraters zu bevorzugen, ja, haben wir einen Menschen, der uns sagt, na ja, alles gut und schön und deckt auch unsere Sünden zu und versucht unser Gewissen vielleicht auch übertönen. Ja? Er sagt, spielt ein gefährliches Spiel. Böse Gedanken und Motive entgehen oft dem Blick eines menschlichen Betrachters, aber dem Gewissen entgehen sie nicht, weil sie durch das Wort Gottes oder auch durch das Auge Gottes geschärft ist. Das Gewissen ist jedoch nicht unfehlbar. Ja? Es ist nicht die Aufgabe des Gewissens, uns moralische und ethische Ideale zu lehren. Es soll uns nach dem höchsten Stand vom Recht und Unrecht, den wir kennen, ausrichten. Möge Gott uns helfen, liebe Geschwister, dass ein Christ, sagt er hier, ein Christ täte gut daran, biblische Wahrheiten zu erkennen, damit das Gewissen voll informiert ist und Recht urteilt, weil es so auf die Bibel reagieren kann. Das sind die Motive. Und ein Beispiel möchte ich hier auch, was er hier auch sagt, ein Beispiel von Martin Luther. Ja, als er vor dem, hier steht, für den Reformator Martin Luther war das zum Beispiel die denkwürdige Stunde vor dem Reichstag zu Worms, als der Kaiser ihn zwingen wollte, seine Idee abzuschwören. Er aber blieb standhaft und folgte seinem Gewissen. Hier stehe ich, sagte er, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Obwohl er wusste, ja, wenn er auf seinem bleibt und er hat es von Gott erfahren, Gott hat es ihm gezeigt, dass es richtig ist und er hat diese Reformation durchgeführt und er stand hier und er hat gesagt, wenn auch ich zu Tode komme, er kann von diesem nicht weichen. So ist eine richtige Einstellung eines Christen, liebe Geschwister, der bemüht ist, dieses Gewissen in Reinheit zu halten, der bemüht ist, dieses Gewissen schärfen durch das Wort Gottes. Schärfen, was wir gelesen haben, und es gibt noch viele andere, wenn wir nur das, die Bergpredigt betrachten, oft sehen wir die Dinge, die wir im Alltag begegnen, ja, gegenüber unseren Nächsten. Das ist das Ausschlaggebende, dass wir unser Gewissen in unseren Handlungen, ob das jetzt auch bei der Geldangelegenheit ist, oft ist auch der Fall, ja, wenn wir unsere Steuererklärung machen, wenn wir auch vielleicht im Geschäftsleben, wo wir zur Wahrheit stehen müssen und wir sind vielleicht im Nachteil, ja, stehen wir dazu, nehmen wir das in Kauf, lieber die Wahrheit zu sagen, im Nachteil zu sein, als der andere zum Nachteil kommt. Das sind alle so Dinge, die wir beachten sollen, liebe Geschwister. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil, die Zeit geht jetzt gerade, in Psalm 9 möchte ich noch 32 uns ein Beispiel, wo David auch, der Psalmist sagt hier, Vers 32: Eine Unterweisung Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Ein Wohl, liebe Geschwister, das uns im Herzen nichts anklagt. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in dessen Gesetz kein Falsch ist. Denn da ich wollte verschweigen, verschmachtete mein Gebein durch mein täglich Heulen. Wenn wir eine Sünde verschweigen, wenn wir sie zudecken, wenn wir unser Gewissen schlagen, verschmachtet unser, ja, oft gibt es sogar psychische Probleme, dass der Mensch, wenn er es nicht ins Reine bringt, das Gewissen mahnt ihn und klagt ihn an, dann gibt es auch psychische Probleme, auch heutzutage genannt, ja, wo wir auch sehen, wie viele Leute auch darunter leiden. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum, sagt er, bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Und im 38. Vers sagt er auch, wenn wir das tun, liebe Geschwister, verspricht Gott uns was. Er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wollen wir uns leiten lassen von seinen Augen? Wollen wir wirklich auch Christen sein, die ein Erlebnis haben oder auch was mit Gott erleben, jeden Tag, und diesen Frieden mit Gott auch beizubehalten, diese Liebe Jesu in unserem Herzen brennen lassen, für ihn wirken und arbeiten. Darum müssen wir uns auch anstrengen. Oft ist es eine Überwindung, ja. Er wollte es verschweigen, es verschmachtete. Auch möchte ich auch sagen, wenn uns der Geist Gottes mahnt, irgendwas zu tun, und wer es nicht tun, wie oft haben wir auch diese Last auf unserem Herzen. Ja, das Wort Gottes sagt, wir sollen auch den Herrn loben in der Gemeinde, wenn wir auch unter den Menschen sind, ihn bekennen, und wir verschweigen es, Wir haben Furcht vor den Menschen. Die Furcht ist oft manchmal unbegründet, aber wir fürchten uns. Was sagen die Menschen? Wie reagieren die? Aber wenn wir es bekennen, diesen Frieden danach kann kein Mensch beschreiben, weil dann sind wir frei. Dann wissen wir, Gott hat uns alles vergeben. Wir haben seinen Willen getan und auch im alltäglichen Leben, wenn wir auch diesen Kampf, gerade das sind auch diese Kämpfe, liebe Geschwister, wo uns auch so viel Mühe sozusagen bereiten. Wenn wir David sagt, ich habe den Unerlösten so betrachtet und sehe, wie er so unbekümmert ist. Und ihm geht es eigentlich wohl. Aber wenn ich sein Ende betrachte, das ist das Ausschlaggebende. Wir können hier vielleicht auf dieser Erde auch vielleicht so mit den Leuten vielleicht so in gewissem Maße gut durchkommen und uns so vielleicht durchmogeln, wie man sagt. Eine Frau hat mir mal bezeugt und gesagt, schon ältere, gesagt, naja, ich bin hier auf dieser Erde gut mit den Menschen durchgekommen. Sie war moralisch gut erzogen und alles. Aber sie war nicht erlöst, sie war nicht wiedergeboren. Sie hatte noch diese fleischliche Lüste und Begierde in ihrem Herzen. Das hat man ja gemerkt. Aber sie sagt, ich war hier gut mit den Menschen, ich werde dort auch in dem Himmel mit den Menschen gut auskommen. Wird es ausreichen? Nein, das Wort Gottes sagt uns nein. Es wird nicht ausreichen. Nur das Blut Jesu Christi kann uns wirklich frei machen von dem bösen Gewissen. Gott möchte uns alle dabei helfen, dass wir auch unser Gewissen möchten reinhalten und diese Möglichkeit nutzen. Auch heute sagt uns das Wort, so wir seine Stimme hören. Verstockert eure Herzen nicht. Nicht nur wenn wir unerlöst sind. Ja, ein Unerlöster kann sein Herz auch verstocken. Aber auch wir als Christen verstockert diese Mahnungen nicht und hört auf das Wort Gottes, hört auf die Stimme Gottes und sagt, wie auch Samuel gesagt, Herr, ich höre, sprech zu mir. Und Gott möchte uns alle helfen, dass wir auch so ein offenes Herz möchten haben, ein offenes Ohr, ein offenes Auge, dass wir sehen möchten, auch die Wunder Gottes, die Liebe Gottes und dass wir möchten unser Herz, unser Leben ganz Gott auch ergeben. Gott möchte uns alle segnen dabei. Amen.